Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr, lass dein Wort in unseren Herzen zu einem Bild werden, zu einem Ruf, zu einer Erkenntnis, zu einer Kraft. Denn dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wer am Karfreitag Lektorendienst hat, der hat keine leichte Aufgabe. Du sollst einen Bericht lesen. Einen Bericht, der so voller Aussagen steckt, die uns nicht kalt lassen. Es reicht von verzweifelten Worten über immense Schmerzen bis zu üblen Grausamkeiten. Ich halte es für angemessen, wenn wir am Karfreitag nach der Evangelienlesung eine Weile still sind. Wie will ich Betroffenheit anders ausdrücken? Das Merkwürdige, alle vier Passionsberichte, die wir in unserer Bibel finden, sind Berichte. Das heißt, ziemlich sachlich gehalten. Auffallend sachlich. Keine persönlichen Bemerkungen derer, die den Text geschrieben haben. Wie eine Aufzählung. Und dann tat Pilatus das und die Soldaten das. Und Jesus sagte das und es geschah dieses. Warum ist das so? Ich habe zwei Vermutungen. Die eine: man schützt sich, wenn sehr grausame Dinge gesagt werden müssen, indem wir sehr sachlich davon reden. Würde einer der Evangelisten das, was er in seinem Herzen empfunden hat, in Worte fassen, dann würden die Tränen das Papier nass machen und die Tinte verwischen. Wir haben eben die Passionsgeschichte nach Johannes gehört. Johannes war am Kreuz. Als Predigttext ist die Passionsgeschichte nach Matthäus vorgegeben. Und bei Matthäus kommt noch was dazu. Er war nicht dabei. Er war geflohen. Er hatte Angst. Vielleicht ist die Sachlichkeit auch das indirekte Eingeständnis: ich war nicht dort. Aber eines haben alle vier Passionsberichte gemeinsam: sie beschreiben kompromisslos, was Jesus tut. Und was Jesus tut, tut er kompromisslos. Ich möchte euch mal auf ein paar Einzelheiten aufmerksam machen. Zum Teil haben wir sie gehört, zum Teil stehen sie bei Matthäus. Als Christus am Kreuz hing, gingen Menschen vorüber und sie lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sprachen: hey, du, der du den Tempel in 3 Tagen abbrichst und wieder aufbaust, hilf dir doch selber, wenn du Gottes Sohn bist. Steig herab vom Kreuz. Ebenso spotteten die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Ältesten und sprachen: schau an, anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Ist er der König von Israel, steige er herab vom Kreuz. Er hat Gott vertraut, nun, der erlöse ihn, wenn er an ihm gefallen hat. Kompromisslos lässt Jesus das über sich ergehen. Ja, er könnte. Er könnte gebieten, dass die Nägel von selbst aus dem Kreuz herausfahren, seine Hände frei sind, er am Boden steht und ja, möglicherweise Rache übt. Er könnte es und er tut es nicht. Und er weiß, dass Gott alle Dinge möglich sind. Aber Jesus trägt. Er trägt, beziehungsweise er erträgt, weil er es für richtig hält. Kompromisslos. Er trägt unsere Trennung. Dass es ein Bericht ist, hat auch etwas damit zu tun, dass wir nichts dazu tun können und nichts verhindern können. Es findet statt. Und wir sind in der Rolle, dass wir nur reagieren können. Etwas anderes ist nicht möglich. Das war übrigens damals schon so. Die Menschen, die herumstanden, konnten nur reagieren. Der Akteur war Christus. Er hat den Zeitpunkt gewählt. Er hat genau die Schritte getan, die nötig sind, damit die Dinge sich so entwickeln, wie sie stattgefunden haben. Christus gestaltet die Passion. Und zwei der Reaktionen, die die Menschen damals hatten, kennen wir. Eine habe ich schon gelesen. Die Ältesten. Ich konzentriere mich mal auf die. Das waren sozusagen die Parlamentarier des Volkes. Dass die Priester vor Jesus Angst hatten, ist mir bewusst. Sehr klare materielle Interessen. Die Ältesten waren in keiner Weise verpflichtet, Christus abzulehnen. Aber sie tun es. Sie spotten, weil sie mit seinen Worten und mit seinem Weg nichts anfangen können. Das stellvertretende Leiden und Sterben des Christus, in Jesaja 53 angekündigt, sie erkennen es nicht. Sie lehnen ihn ab, weil sie ihr Leben auf ihre eigenen Werke gründen. Es ist ihnen fremd, sich von Gott beschenken zu lassen. Eine verpasste Chance. Und es ist einer am Kreuz, der reagiert anders. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen, das geschah, erschraken sie und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ihr Lieben, ich darf heute das 37. Mal in meiner Dienstlaufbahn an einem Karfreitag predigen. Ich möchte heute den Fokus auf die Reaktion der Menschen legen. Und dieser Hauptmann, das spricht mich an. Er, der Heide, der Nichtjude, der bekennt, wer Christus ist. Und an dieser Stelle nimmt sein Leben eine Wendung, die er nicht erwartet hat. Mit diesem Bekenntnis, wahrlich, er ist Gottes Sohn gewesen, geschieht etwas mit ihm. Er beginnt ein neues Leben. Und die Frage der Reaktionen auf diesen Bericht, diese Frage möchte ich dir gerne vorlegen. Wir wissen von den Ältesten, die lehnen ab. Wir wissen von den Priestern, die spotten. Und wir wissen vom Hauptmann und einigen aus seiner Kohorte, dass sie sagen, er ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Sie müssen in der Vergangenheitsform sprechen, denn sie wissen noch nichts von der Auferstehung. Wie reagierst du auf das, was du gehört hast? Du hast bereits reagiert. Die Reaktion ist nicht mehr offen. Du bist heute hierher gekommen, weil du sagst, es ist mir wichtig, dass ich die Worte höre, die davon erzählen, was Christus für mich getan hat. Und du hast damit gesagt, ja, auch für mich. Du hast die Position des Hauptmanns eingenommen. Aber diese Reaktion steht an jedem neuen Tag auf dem Prüfstand. Ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten. Oder ist es Gewohnheit, dass du am Karfreitag in den Gottesdienst gehst und hast eine gewisse Distanz? Ich weiß es nicht. Ich will das auch nicht einreden. Aber ich weiß, dass diese Distanz sich immer wieder einstellt. Die kommt von alleine. Weil es eine Macht gibt, die es nicht ertragen kann, wenn wir bekennen, Christus ist Gottes Sohn und Jesus ist der Christus. Diese Aussage steht immer wieder auf dem Prüfstand. Warum eigentlich? Warum brauche ich den Karfreitag, dass ich mich immer wieder erinnern lasse und mir die Frage wieder stelle, wie reagiere ich? Ich habe zwei Gründe gefunden, einen etwas oberflächlicheren und einen tieferen. Ich fange mit dem oberflächlicheren an. Wenn ich bekenne, wahrlich, er ist Gottes Sohn, verändert mich das. Und wenn mich etwas verändert, dann macht mich das etwas unsicher. Mag sein, dass unter euch mancher sagt, ach weißt du, es gibt nichts Schöneres als etwas, was mich verändert. So die geborenen Abenteurer. Wenn du so einer bist, dann bekenne es und steh dazu und genieße es, dass Christus dich verändert. Ich bin da zwiegespalten. Ja, natürlich nehme ich dankend an, dass Christus mein Herz heilt. Ich nehme es dankend an, dass Christus diese Wunden in meinem Herzen heilt und ich ganz werden kann. Dass er mich heilt und ich Befreiung erlebe. Herrlich! Etwas Schöneres kann es nicht geben. Das nehme ich gerne. Aber er führt mich auch. Ich durfte vor ein paar Wochen darüber predigen. Wenn ich Christus Nähe suche, bin ich unterwegs mit ihm. Und da wird es dann skeptisch. Denn Christus führt mich ja auch an Orte, wo mein Wertesystem verändert wird. Wo die Dinge, die mir wichtig sind, an Wichtigkeit verlieren. Und andere Dinge, die ich nicht im Blick hatte, an Wichtigkeit gewinnen. Unsere Jahreslosung bringt es auf den Punkt. Alles, was wir tun, geschehe in Liebe. Das ist Christus Wertesystem. Und wenn Jesus mich in Richtung dieses Wertesystems verändert, verändert sich einiges. Wenn nicht der Vorteil, sondern die Liebe das Maß der Dinge wird. Und wenn es nicht mehr um Geld geht, sondern um Beziehungen, das verändert mich schon. Und nicht jede dieser Veränderungen fällt mir leicht. Aber ich kenne das Ziel. Jesus, ich will ja sagen. Ich will dich bekennen als den Sohn Gottes. Und wenn es mich verändert, soll das geschehen, sage ich für mich. Aber ich muss mich dazu überwinden. Von alleine kommt es nie. Die zweite Ebene. Da gibt es in mir eine Kraft, die rebelliert dagegen. Hey, so schlecht bist du nun auch nicht, dass einer für dich gekreuzigt werden muss. Das ist was für Verbrecher. Du bist doch kein Verbrecher. Bitte. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Und mein Stolz kann mit honigsüßen Worten reden. Und die Stimme kenne ich. Sollte Gott gesagt haben. Na, dieser Satz aus dem dritten Kapitel unserer Bibel. Also nee, so schlimm bin ich nie. Es geht um was ganz anderes. Es geht nicht darum, dass wir moralisch so katastrophal sind. Der Zusammenhang, der dann, wenn du Christus bekennst, auf dem Spiel steht, ist ein anderer. Wir als natürliche Menschen, wir sagen, ich bin, was ich tue. Wenn ich Gutes tue, bin ich ein guter Mensch. Wenn ich Menschen freundlich grüße, bin ich ein freundlicher Mensch. Wenn ich mir wenig Ruhe gönne, bin ich ein fleißiger Mensch und so weiter. Der natürliche Mensch urteilt und sagt, du bist, was du tust. Und was kommt dabei heraus? Dieser verzweifelte Kampf um ein Stückchen besser sein. Ich habe Jesus gefragt, Herr, schenk mir ein Bild, mit dem ich es ausdrücken kann. Und er hat mir das Bild geschenkt, hast du mal versucht, bei Glatteis der Eisenstraße hochzufahren? Ich erinnere mich noch an den kleinen Bus, den wir hatten, als wir hergezogen sind. Toyota, Motor vorne, Antrieb hinten. Na, Kraftfahrer wissen, was das bedeutet. Heckantrieb und alte Winterreifen. Auf der Eisenstraße, keine Chance. Ich habe unten die ersten 10 Meter regelmäßig gebonert mit den Hinterreifen. Das kommt dabei raus, wenn ein Mensch sagt, ich bin, was ich tue. Ein verzweifelter Kampf. Es wird manches gelingen, aber ich werde klar an Grenzen stoßen, an meine Grenzen. Und dann ist Schluss. Und Christus sagt, nee, andersrum. Du tust, was du bist. Am Kreuz beendet Christus die Trennung zwischen uns und Gott. Und wir sind wieder, was wir von vornherein sein sollten. Gottes geliebte Geschöpfe. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt, Gottes geliebte Töchter und Söhne. Wenn du sagen kannst, ja Herr, du bist Gottes Sohn und dein Opfer war für mich, bist du Gottes Kind. Und das steht. Und dann darfst du als Gottes Kind leben. Du bekommst ein neues, wiederhergestelltes Sein. Der moderne Begriff, eine neue Identität. Und die ist eine feste Plattform, ein Fundament. Ein guter Satz Winterreifen, im Bild gesprochen. Und dann darfst du tun, wozu der himmlische Vater dich befähigt. Ich bin nicht, was ich tue, sondern ich darf tun, wozu Christus mich macht. Und diese Botschaft möchte ich dir ans Herz legen. Aus diesem Grunde ist das so kostbar, wenn du sagen kannst, er ist wahrlich Gottes Sohn und ich möchte zu ihm gehören. Jesus sei mein Herr, dann bist du Gottes Kind und darfst als Gottes Kind leben. Und daraus wächst vieles, vor allem Gutes. Als allererstes deine Heilung, als zweites die Heilung deines Handelns, als drittes die Heilung deiner Beziehungen. Das ganze Leben geht in eine andere Richtung. Das Kreuz war nicht nötig, weil ich so schlimm bin, sondern weil Jesus sagt, ich möchte dich nach Hause holen. Wenn dir das plausibel ist, wenn dich das anspricht, dann lade ich dich ein, dass du jetzt mit mir gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprichst. Ich bitte euch, dass wir uns dazu erheben.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren. von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.